auch von meiner Seite noch einen schönen guten Morgen, die wir noch nicht persönlich uns gegrüßt haben. Ich bitte um Unterstützung der Technik, den Beamer anzuwerfen. Und ihr dürft, ihr seid es gewohnt, den Propheten Daniel suchen. Wir wollen da Fortsetzung machen, wie wir das in den letzten Monaten immer wieder mal gemacht haben. Und heute das dritte Kapitel im Propheten Daniel. Ein kurzer Rückblick auf die ersten zwei Kapitel, die wir uns ja schon gemeinsam angeschaut haben. Wir befinden uns in einer spannenden geschichtlichen Epoche. Babylon ist die Weltmacht, nicht nur im vorderen Orient, sondern in der Antike können wir schon sagen, eine der wirklichen Weltmächte. Die Länder wie Israel, Ägypten, heute Iran, Irak und so weiter erobert hatten und beherrschten. Auch Jerusalem, die Hauptstadt Israels, war eingenommen worden von Nebukadnezar dem II., damals noch Kronprinz von Babylon, er wurde dann später König. Die Strategie der Babylonier war, aus der Oberschicht eroberter Völker junge Leute zu deportieren, in ihr eigenes Land zu bringen, umzuerziehen und dann für eigene Zwecke einzusetzen. Unter solchen war auch Daniel und da waren auch seine drei Freunde, die mit deportiert worden waren. Sie haben sich innerlich dieser Umerziehung widersetzt, das haben wir uns angeschaut in Kapitel 1. Gott hat das gesegnet, sie haben also an dem Gott ihrer Väter, an Jahwe, dem Gott Israels, festgehalten und sind nicht in die Götterverehrung eingetreten, die in Babylon üblich war. Dort gab es viele tausende Gottheiten für alles Mögliche und Unmögliche. Und jeglicher Versuch des Königs Nebukadnezar, eine, ja, wir würden heute sagen, Gehirnwäsche durchzuführen bei diesen jungen Leuten, ist ihm bei diesen vier zumindest misslungen. Und sie leben auch diese Entscheidung, obwohl es bedeutet, im Gegenwind zu stehen. Sie blieben standhaft und das ist ja unsere Überschrift über diese Predigtreihe. Und wir wollen ein wenig lernen von diesen Personen. Der Herr Jesus Christus sagte in einer seiner Reden damals über Johannes den Täufer, der in Israel wirkte und so eine Art Umkehr hervorrief im Volk, zumindest bei einigen durch seine Worte, eine Umkehr zu Gott. Er sagte, viele Menschen gleichen einem Schilfrohr vom Wind hin und her bewegt, Johannes der Täufer nicht. Er blieb auch standhaft und es kostete ihm letztendlich sein Leben. Und wir werden auch heute über eine Begebenheit nachdenken, wo wir merken, Glaube, das ist nicht unbedingt so ein Sonntagsgefühl, wo es uns gut geht, wo wir hier gemütlich kuschelig beieinander sitzen, sondern Glaube hat auch was mit Widerständen zu tun, denen wir begegnen, hat etwas mit Entscheidungen zu tun, die wir treffen müssen. Und da wollen wir uns heute Morgen viel Mut machen lassen und lernen aus dem Leben dieser jungen Leute, die wir uns da anschauen. Wir befinden uns in Babylonien, in der Hauptstadt Babylon und die müssen wir uns vorstellen als eine Metropole der Antike, wie heute vielleicht New York oder London, also wirklich eine Großstadt, ein Zentrum. Dort gab es nichts, was es nicht gibt. Kultur ganz weit oben, wirtschaftlich, politisch, militärisch, das war einfach nicht zu toppen. Und in diese Welt hinein wurden diese vier jungen Leute und noch andere ja dazu eben verpflanzt und mussten dort dann ihren Glauben leben. Entweder den Glauben aufgeben oder dazu stehen. Wir haben uns erinnert in den bisherigen Predigten dazu, dass wir auch lernen können aus dem Buch Daniel und der Geschichte Israels, Gott macht Geschichte. Gott steht darüber. Wir haben uns an diesen Satz erinnert und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns den merken, auch in bewegten Zeiten, in denen wir heute leben, wo ja vieles weltweit passiert, wo es uns schon mal Angst und Bange werden kann. Auch das ist ein mutmachender Zuspruch aus dem Buch Daniel. History is his story, also Gottes Geschichte. Ich möchte uns nochmal erinnern, vielleicht könnt ihr das Kapitel 1 nochmal aufschlagen, also zwei Seiten umblättern oder drei nach vorne. Und diesen Schlüsselvers, den Daniel zumindest betraf, aber ich denke auch seine drei Freunde in 1 Vers 8. Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht, jetzt überspringe ich ein paar Wörter, unrein zu machen. Also es war ein Herzensentschluss in seinem tiefsten Inneren, wo er sagte, ich möchte Gott treu bleiben. Und auch seine drei Freunde haben diesen Entschluss gefasst. Und es war nicht immer einfach, aber Gott hat sich dazu gestellt und er hat das gesegnet. Jetzt kommen wir zu Kapitel 3. In Kapitel 2 lesen wir von einem Traum, den König Nebukadnezar hatte. Daniel konnte ihm diesen Traum sowohl erzählen als auch deuten, also erklären und einen Blick in die Zukunft tun. Und Nebukadnezar musste lernen in diesem Traum, dass er zwar Weltenherrscher war, aber dass seine Macht erstens begrenzt war, weil Gott im Himmel darüber steht, und zweitens zeitlich begrenzt war, weil es nach ihm andere Reiche, andere Weltreiche geben würde, die das Babylonische ablösen. Das hat Nebukadnezar nicht so gut geschmeckt, diese Botschaft, weil er war schon recht überzeugt von sich. Das werden wir heute auch noch mal merken. Bevor wir in die Geschichte einsteigen und einige Verse schon mal aus dem dritten Kapitel lesen, möchte ich euch eine Begebenheit erzählen, die vor exakt 101 Jahr stattgefunden hat. 1924, Olympische Spiele in Paris. Wir haben heute Besuch aus Paris. Martin hat seine Nichte mitgebracht. Also Martin, sagt ihr, in Paris 1924 hat diese Begebenheit stattgefunden. Ein junger schottischer Sportler, Eric Liddell, manche werden den Namen schon mal gehört haben. Er war Missionarssohn, er war Rugby-Spieler, er spielte in der Nationalmannschaft Schottlands. Er war Leichtathlet und er war ein begnadeter Läufer, hatte sich qualifiziert für die Olympischen Spiele und trat damals für Schottland an. Seine Lebensgeschichte ist verfilmt worden. Wen das interessiert, Die Stunde des Siegers heißt der Film, der erste Teil. Der zweite ist dann Der Rest seines Lebens. Ich weiß nicht genau, wie der Titel ist. Also es lohnt sich, diesen Film mal anzuschauen, Die Stunde des Siegers. Eric Liddell, er hatte sich qualifiziert für die Olympischen Spiele und nun war er in den Vorläufen für 100 Meter, für den 100 Meter Sprint angemeldet. Das war seine Paradedisziplin. Er war schottischer Landesmeister und anderes mehr und hatte durchaus berechtigte Hoffnungen auf Medaillen, sogar auf den Olympiasieg. Und jetzt wurde der Vorlauf festgesetzt auf einen Sonntag. Und Eric Liddell kam in Gewissensnöte. Er war für sich persönlich, das kann man wahrscheinlich auch anders sehen, aber er war als Christ überzeugt davon, an einem Sonntag mache ich keinen Wettkampf. Das ist der Tag des Herrn. Und er hat den Vorlauf abgesagt. Und damit war er natürlich raus aus dem Ganzen. Er hat viel Unverständnis geerntet für diese Entscheidung. Das ging damals durch die Presse. Man kann diese alten Zeitungsartikel, die sind ja digitalisiert, alle erhältlich. Man kann lesen Begriffe wie Vaterlandsverräter. Oder, dass man ihm sagte, du kannst doch trotzdem teilnehmen, lauf doch für Gott. Also ein sehr frommes Argument. Und anderes mehr. Aber Eric sagte, nein, ich erkenne das, für mich persönlich entscheide ich das, an einem Sonntag mache ich keinen Wettkampf. Viel Ablehnung hat er erfahren. Stattdessen ist er in eine Gemeinde gegangen und hat gepredigt, als dieser Vorlauf stattfand. Zeitgleich. Sein Trainer sagte ihm, Eric, das kannst du nicht machen. Du bist hier unsere Medaillenhoffnung in der Leichtathletik. Dann tritt doch wenigstens an einem anderen Wettkampf an. Das konnte man damals relativ spontan wohl entscheiden. Und so meldete Eric sich für den 400-Meter-Lauf, wobei da war er nicht so gut. Hatte eigentlich keine Medaillenhoffnung. Sein Masseur, also der ihn da durchgeknetet hat und ihm irgendwie Fitness verlieh, das fand ich ein sehr bewegendes Detail in dieser Geschichte. An dem Tag, also den Vorlauf, da hat er sich qualifiziert fürs Finale dann, für 400 Meter. Und an dem Tag des Finals kam der Masseur zu ihm und steckte ihm einfach einen Zettel zu und verschwand wieder. Und als Eric diesen Zettel las, da kamen ihm die Tränen. Er las Folgendes. In dem alten Buch steht, die mich ehren, die werde auch ich ehren. Das ist ein Zitat aus dem 1. Samuel-Buch, Kapitel 2, Vers 30. Und das hat Gott gesagt. Die mich ehren, werde auch ich ehren. Eric musste schlucken. aber er nahm es als eine Verheißung für das Finale und er machte diesen Lauf, er gewann diesen Lauf und er lief einen neuen Weltrekord. Goldmedaille, die mich ehren, werde auch ich ehren. Ich fand das sehr bewegend und diese Geschichte passt einfach zu dem, was wir uns heute anschauen. Und jetzt wollen wir ins dritte Kapitel mal reingehen und wollen einige Verse lesen. Die ersten sieben zunächst, um zu sehen, dass dieses Prinzip, was Eric aus dem ersten Samuelbuch gelesen hat, dass sich das durchzieht durch die ganze Heilige Schrift und auch heute noch Gültigkeit hat. Ich bin fest davon überzeugt. Wir lesen, der König Nebukadnezar machte ein Bild aus Gold. Seine Höhe betrug 60 Ellen und seine Breite 6 Ellen. Er stellte es auf in der Ebene Dura in der Provinz Babel. Der König Nebukadnezar sandte Boten aus, um die Satrapen, die Statthalter, die Verwalter, die Berater, die Schatzmeister, die Richter, die Polizei, Befehlshaber und alle Oberbeamten der Provinzen zu versammeln, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Daraufhin versammelten sich die Satrapen, die Statthalter, die Verwalter, die Berater, die Schatzmeister, die Richter, die Polizei, Befehlshaber und alle Oberbeamten der Provinzen zur Einweihung des Bildes, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Und sie standen vor dem Bild, das Nebukadnezar aufgestellt hatte. Und der Herold rief laut, euch wird befohlen, ihr Völker, Nationen und Sprachen, sobald ihr den Klang des Horns, der Rohrpfeife, der Zither, der Harfe, der Laute, des Dudelsacks und aller Arten von Musik hört, sollt ihr niederfallen und euch vor dem goldenen Bild niederwerfen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den brennenden Feuerofen geworfen werden. Deshalb, sobald alle Völker den Klang des Horns, der Rohrpfeife, der Zither, der Harfe, der Laute und alle Arten von Musik hörten, fielen alle Völker, Nationen und Sprachen nieder, indem sie sich vor dem goldenen Bild niederwarfen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Wir wissen nicht, wie viel Zeit zwischen Kapitel 2 und Kapitel 3 verstrichen ist. Darüber berichtet die Bibel nichts. Es können Monate, das können Jahre, das können auch durchaus ein oder zwei Jahrzehnte gewesen sein. Wir können es nicht genau sagen. Das spielt auch keine große Rolle. Interessanterweise kommt Daniel in Kapitel 3 persönlich gar nicht vor, sondern nur seine drei Freunde, von denen wir gleich noch lesen werden. Warum, wissen wir auch nicht. Wir wissen, dass Daniel eine sehr hohe Position in der Regierung Nebukadnezars eingenommen hatte. Das haben wir Ende Kapitel 2 gelesen. Vielleicht hat er irgendeinen Spezialauftrag gehabt. Vielleicht war er Außenminister und war irgendwo im Ausland unterwegs. Wir wissen es einfach nicht. Fakt ist, nur seine drei Freunde treten hier in Erscheinung. Und für sie, die hier im dritten Kapitel wiederum zum letzten Mal in Erscheinung treten, geht es in dieser Begebenheit wortwörtlich um Kopf und Kragen. Nebukadnezar, er nannte sich und ließ sich gerne so nennen, König der Könige. Und wir haben uns beim letzten Mal daran erinnert, er war absoluter Herrscher. Absolut, absolut. Was er sagte, war Gesetz. Und wenn er morgen was anderes sagte, dann war das Gesetz. Er musste sich um nichts scheren und das ist ihm, glaube ich, auch ein bisschen zu Kopf gestiegen. Wenn wir so seinen Charakter ein bisschen beobachten in diesen Texten, dann merken wir, dass er das durchaus wusste, dass das so ist. Und es scheint fast bei dem, was er hier tut, dass seine Erinnerungen an den Traum, den er hatte vor längerer Zeit und an die Deutung des Traums, dass diese Erinnerungen zumindest stark verblasst waren. Vielleicht hat er sie auch verdrängt. Bis auf eine Sache, die Aussage, dass er das goldene Haupt war von dieser Statue, die er im Traum gesehen hat, das hat er nicht vergessen. Aber alles andere und auch, dass er dem Gott Israels, also Yahweh, dass er ihm durchaus Attribute zusprach am Ende des zweiten Kapitels, wo wir uns wundern für einen heidnischen König, auch das schien so ein bisschen in den Hintergrund gerückt gewesen zu sein. Wir können auch daraus schließen, dass, lesen wir nochmal 2, Vers 47, da stand, der König antwortete Daniel und sprach, in Wahrheit, euer Gott ist der Gott der Götter und Herr der Könige. Dass das eher so eine emotionale Reaktion gewesen war, nach dem, was er da erlebt hat. Und Emotionen, das wissen wir selber, die sind nicht sehr tragfähig. Heute fühlen wir uns so, morgen fühlen wir uns anders. Ja, und dann sind Emotionen sind nicht tragfähig. Und es scheint mir fast so, dass das bei Nebukadnezar eine emotionale Sache gewesen war, die dann auch irgendwann wieder vorbei war. Kapitel 3, also eher als das Haupt aus Gold, Kapitel 3 macht uns deutlich, einen Staat, hier das Babylonische Reich, einen Staat, der seine Allmacht, vertreten durch Nebukadnezar, seinen Herrscher, sehr deutlich herausstellt und der vorhat, seine Bürger gleichzuschalten. Ich werde das gleich noch ein bisschen begründen, warum das hier so drinsteckt. Vielleicht habt ihr es auch schon so empfunden in den 7 Versen, die wir gelesen haben. Und zwar gleichzuschalten durch 2 Dinge. Durch Religion. Hier könnten wir auch vielleicht sagen, manchmal ist es auch eher eine Ideologie. Also hier Religion, Ideologie, also ein Lehrgebäude. Und das andere durch Emotionen, hier durch Musik. Diese 2 Ebenen spricht Nebukadnezar an. Und wenn wir mal in die Geschichte schauen, vielleicht interessiert sich der eine oder andere für Geschichte, das zieht sich durch und das merken wir, sehen wir heute noch, gerade in Diktaturen, ja, wo also eine Ideologie gesetzt wird und das müssen alle glauben und vieles wird untermalt durch Musik. Man sammelt die Massen, ob die Musik uns gefällt oder nicht, ist eine andere Frage. Ne? Also bei den Instrumenten, die hier genannt werden, würde ich auch sagen, ist vielleicht nicht ganz mein Stil. Aber das spielt auch gar keine Rolle, ob das jetzt ein Marsch ist, der gespielt wird, oder ob das Popmusik ist oder sonst was. Also die Emotionen werden angesprochen. Und wir werden gleich auch nochmal kurz darauf eingehen. Und diese 2 Dinge, das ist ganz interessant, sollen dazu führen, dass man gefügig wird. Und dass alle das Gleiche machen, denken, glauben. Das war das Ziel von Nebukadnezar. Hab so gedacht, vielleicht hat er auch doch noch so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, ja, meine Macht wird irgendwann enden. Also ich muss was tun, damit ich mir meine Macht erhalte. Ich bin das Haupt aus Gold. Ja, warum nicht so einen ganzen Kerl aus Gold? Ist auch schön. So eine ganze Statue aus Gold, ja. Also das spielt hier irgendwie rein. Und wer nicht mitmacht, der verliert sein Leben. So einfach ist es. Kapitel 3 zeigt uns auch, das werden wir nachher sehen, ein geistliches Prinzip, das sich auch durch die Bibel zieht. Und das betrifft alle die von uns, die Jesus Christus nachfolgen wollen, die also ihren Glauben wirklich leben wollen. Dieses Prinzip bedeutet, Gott lässt durchaus Zeiten der Prüfung unseres Glaubens zu in unserem Leben. Er möchte sehen, wie stark vertrauen wir ihm. Bleiben wir an ihm auch dann, wenn wir Gegenwind bekommen? Aber sein Ziel ist nie, uns damit zu schaden, sondern sein Ziel ist immer, dass wir tiefer wurzeln in ihm. Also Wind, Sturm kann bei Bäumen ja zu 2 Ergebnissen führen. Entweder der Baum kippt um oder er wurzelt tiefer und steht beim nächsten Sturm noch fester. Und letzteres ist Gottes Ziel, tiefer zu wurzeln, Erfahrungen zu machen mit unserem Gott, Erfahrungen, die uns helfen beim nächsten Mal, wo wir glaubensmäßig wachsen können. Vielleicht hat Petrus das gedacht, als er an die Empfänger seines Briefes schrieb, in 1. Petrus 1, Vers 7 und auch in 1. Petrus 4, Vers 12 finden wir diese Formulierung, Glaube, der im Feuer erprobt wird. Das ist genau das, was wir in Kapitel 3 nachher finden. Glaube, der im Feuer erprobt wird, nicht verbrannt wird, sondern erprobt wird. Also ein Material, was ins Feuer geht, was geläutert herauskommt. Er benutzt das Beispiel vom Gold. Gold wird geläutert im Feuer. Also die Stoffe, die nicht in das Gold, in das reine Gold reingehören, die setzen sich als Schlacke oben ab, wenn Gold geschmolzen wird. Das ist das Bild, was hier gebraucht wird. Gehen wir jetzt mal schrittweise durch diesen Text durch. In Vers 1. dieses Haupt aus Gold, diese Statue, die er jetzt bauen lässt. Ich habe euch mal hier so ein Bildchen mitgebracht. Keine Ahnung, ob es so ausgesehen hat. Vielleicht können wir es uns so vorstellen. Also eine Statue, 60 Ellen, das sind ungefähr 30 Meter. 30 Meter hoch, das ist ganz schön viel. 6 Ellen der Durchmesser, also 3 Meter Durchmesser. Vielleicht war es auch nicht so eine Figur, vielleicht eher wie so eine Stele, die man kennt, ja, aus der Antike. Es wird auch nicht massiv Gold gewesen sein, das würde überhaupt nicht funktionieren. Also einmal gab es diese riesige Goldmenge mit Sicherheit nicht und vom Eigengewicht einer solchen Statue. Vielleicht war es ein Holzgerüst, was mit Gold überzogen war, irgendwie sowas. Aber es war eine goldene Statue, ein goldenes Bildnis, was er dort errichten ließ in dieser Ebene. Die Ebene Dura, die hier erwähnt wird. Dura, dieser Begriff, bedeutet einfach einen Platz mit einer Mauer umgeben. Das ist die Bedeutung von Dura. Und man hat solche Plätze gefunden, auch bei Ausgrabungen. Und einer davon 9 Kilometer von der Stadt Babylon entfernt. Könnte gut passen. Vielleicht war es da. Wir wissen es nicht ganz genau, ist aber ja auch nicht ganz so wichtig, wo das war. An diesem Ort stand ein großer Brennofen. Vielleicht war es ein Platz, wo Metalle verarbeitet wurden. Vielleicht wurde der Ofen auch extra gebaut, um dieses Standbild herzustellen. Auch das wissen wir nicht, aber es gab dort einen großen Brennofen. Und dieser Brennofen, der wird ja hier noch eine Rolle spielen. Wir haben in Vers 6 gelesen, wer nicht niederfällt vor dem Bild, der soll verbrannt werden im Ofen. Ja, und jetzt haben wir so die Szenerie und wir können uns das so ein bisschen vorstellen, wie es gewesen sein mag. Und alles war riesig an diesem Platz. Die Statue, die Ebene, die Menschenmenge, der König. Alles war irgendwie nur groß und mächtig, prachtvoll. Und das ist das Bild, was Nebukadnezar hier vermitteln will. Und er als der Chef oben drüber, er hat das alles im Griff, er hat das alles aufgebaut. Es ist sein Reich, er hat das Sagen. In Vers 2 wird uns berichtet von den Menschen, die dorthin kommen sollten. 8 Gruppen von Beamten des Königs. 8 Gruppen von Staatsangestellten, die er hier herberief. Zweimal werden sie ja aufgezählt. Warum macht er das? Er holt nicht das normale Volk, sage ich mal, sondern er holt die, die was zu melden haben im Land. Und die holt er aus allen Winkeln hervor. Alle Sprachen, die es in dem Staat gab, alle Nationen, also alle Völker. Alle kamen dorthin, die, die etwas zu sagen haben. Weil Nebukadnezar wusste, wenn ich die habe, habe ich den Rest auch. Die müssen auf Linie gebracht sein. Ja? Die waren also da. Klammerbemerkung. Wir haben ja einen Richter hier unter uns. Richter werden auch, oder einen ehemaligen Richter, wir haben Richter in diesem Text drin, die also auch hierher kommen sollten. Und damit verstößt Nebukadnezar gegen einen Grundsatz unseres Staates zumindest, dass die Juristen, also die Richter, die Justiz getrennt sein soll in ihrer Entscheidungsfindung von der Regierung. Und das ist ja auch ein gutes Prinzip, ne? Dass man sich gegenseitig ein bisschen kontrollieren kann, dass also die Regierung nicht alles machen kann, was sie will, sondern dass die Justiz noch ziemlich was zu melden hat. Das hebt Nebukadnezar hier auf, dieses Grundprinzip, hat mit Sicherheit auch irgendwo aus seiner Sicht einen Zweck verfolgt. Was für eine Kulisse. Und jetzt stehen diese Menschen alle, wahrscheinlich waren es Hunderte, wahrscheinlich Tausende, stehen in dieser Ebene vor dem König, vor diesem Bild. In der prallen Sonne, wahrscheinlich ziemlich lang, müssen sie da erstmal stehen, bis es überhaupt losgeht. Versucht euch hineinzuversetzen, was Nebukadnezar hier aufbaut und was er hier vorhat. Der Mann, der war nicht dumm. Und dann tritt der Herold hervor und verkündet mit lauter Stimme, was zu tun ist. Dann erklingt Musik. Dann erklingt die Musik. Alle sollen niederfallen vor dem Bild. Der Begriff niederfallen, der hier gebraucht wird, beinhaltet Anbetung vom Wortbegriff her. Es wird ja hier nicht gesagt mit der Anbetung, nicht explizit, aber dieser Begriff beinhaltet es. Sie sollen niederfallen vor dem Bild und diesem Bild huldigen, dieses Bild anbeten. Und damit letztendlich, das werden wir gleich auch noch sehen, Nebukadnezar anbeten. Die Musik erklingt Die Botschaft ist eindeutig, wer nicht mitmacht, wird verbrannt. Musik, ein Mittel, um Menschen gefügig zu machen. Und Musik kann auf zweierlei Weise eingesetzt werden. Musik ist etwas, was uns erfreut. Und es ist von Gott gegeben, überhaupt keine Frage. Musik kann aber auch missbraucht werden. Und das wissen wir auch aus der Forschung, da gibt es genug Beispiele. Durch Rhythmen und Klänge kann es dazu kommen, dass Menschen überhaupt nicht mehr auf irgendwelche Inhalte und Texte achten, sondern dass ihr Denken regelrecht ausgeschaltet wird. Bis hin zu Trance und Willenlosigkeit kann das gehen. Also Musik ist auch ein Machtmittel, wenn es falsch oder missbräuchlich eingesetzt wird. Und freie Menschen werden zu Marionetten. Das ist gefährlich. Klammerbemerkung für uns. Wir sollten einfach darauf achten, auch wenn wir Musik hören, vielleicht selber singen, Musik machen, keine Ahnung, dass wir auch auf die Texte achten, die wir uns da anhören. Es kann eine schöne Musik sein, es kann aber auch ein furchtbarer Text sein, der im Radio läuft. Meistens ist es ja auf Englisch und nicht alle sind so fit darin. Wir sollten einfach darauf achten, was hören wir, was machen wir, wo singen wir vielleicht fröhlich mit und wissen gar nicht mehr, was es bedeutet. Denn da geht es auch um eine Botschaft. Klammer zu. Also dieses Grundprinzip finden wir noch heute. Und in Vers 7 haben wir das Ergebnis gelesen. Alle fallen nieder. So weit, so gut, oder? Lesen wir mal weiter, was jetzt geschieht. Also, wir lesen jetzt mal weiter ab Vers 8 bis Vers 18. Deshalb traten zur selben Zeit einige Männer heran, nämlich Sterndeuter, die die Juden verklagten. Sie fingen an und sagten zum König Nebukadnezar: O König, lebe ewig. Du, o König, hast den Befehl gegeben, dass jedermann, der den Klang des Horns, der Rohrpfeife, der Zither, der Harfe, der Laute und des Dudelsacks und alle Arten von Musik hört, niederfallen und das goldene Bild anbeten soll. Und wer nicht niederfällt und anbetet, der sollte in den brennenden Feuerofen geworfen werden. Nun sind jüdische Männer hier, die du zur Verwaltung der Provinz Babel eingesetzt hast. Schadrach, Meschach und Abednego. Ganz kurz eingefügt, das sind die drei Freunde Daniels, ja, die wir schon kennengelernt hatten. Diese Männer, o König, schenken dir keine Beachtung, deinen Göttern dienen sie nicht und vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, werfen sie sich nicht nieder. Da befahl Nebukadnezar voller Zorn und Wut, Schadrach, Meschach und Abednego herzubringen. Da wurden diese Männer vor den König gebracht. Nebukadnezar fing an und sagte zu ihnen: Ist es Absicht, Schadrach, Meschach und Abednego, dass ihr meinen Göttern nicht dient und euch vor dem goldenen Bild, das ich aufgestellt habe, nicht niederwerft? Nun, wenn ihr bereit seid, zur Zeit, da ihr den Klang des Horns, der Rohrpfeife, der Zither, der Harfe, der Laute und des Dudelsacks und aller Art von Musik hören werdet, hinzufallen und euch vor dem Bild niederzuwerfen, das ich gemacht habe, so ist es gut. Wenn ihr euch aber nicht niederwerft, dann werdet ihr sofort in den brennenden Feuerofen geworfen. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Schadrach, Meschach und Abednego antworteten und sagten zum König: Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern. Ob unser Gott, dem wir dienen, uns erretten kann, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o König, wird er uns erretten, oder ob nicht. Es sei dir jedenfalls kund, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden. Ja, die Stasi ist überall, ne? Da gucken Leute ganz genau hin, machen auch alle mit. Und stellt euch das nochmal vor, diese große Ebene. Alle fallen nieder und drei bleiben stehen. Wir sehen sie hier auf diesem Bild. Vielleicht könnt ihr es erkennen. Ob das eine späte Rache dafür war, dass diese Ausländer, die jetzt hier in der Regierung mit was zu sagen hatten, ob sie damals in eine Position erhoben wurden von ihrem König, der eigentlich ihnen als Einheimische zustand? Möglich wäre es. Oder ist es das, was wir durch alle Zeiten finden, dass die Juden immer die Bösen sein sollen, die Karte des Antisemitismus, die so schnell gezogen wird. Es wird hier extra gesagt, ja, da sind Juden, die machen nicht mit. Schau mal genau hin, König. Wisst ihr, Antisemitismus ist eine ganz gefährliche Sache. Wir können da jetzt nicht detailliert drauf eingehen. Ich habe in dieser Woche noch einen Bericht gehört, dass im Jahr 2024, also voriges Jahr, in Deutschland 80% mehr Straftaten gegen Juden vollführt wurden als noch im Jahr 2023. Das ist krass. Und wir merken, wie die Stimmung kippt, weltweit. Und das passt in Gottes Geschichte hinein. Wie gesagt, wir können das jetzt nicht aufgreifen, aber Gott hat es so auch voraussagen lassen, dass es so kommen wird. Hier ist es so. Also hier wird extra betont, das sind Juden, die da nicht mitmachen. So ist es irgendwie zu allen Zeiten. Dieser Widerstand und die Judenfeindlichkeit, die wir hier finden. Wie gehen denn die Leute vor, die hier dem König entgegentreten? Sie schmeicheln ihm, o König, lebe ewiglich, also war wahrscheinlich auch entsprechend vorgetragen hier. Und mit einer Selbstverständlichkeit halten sie hier Reden, gespickt mit fetten Lügen. Vers 12, sie sagen, diese Männer schenken dir keine Beachtung, o König. Ich glaube, loyalere Mitarbeiter hat Nebukadnezar gar nicht gehabt als diese drei, plus Daniel. Und sie behaupten hier Dinge, die überhaupt nicht der Wahrheit entsprachen. Und das war natürlich für einen egoistischen Alleinherrscher, wie Nebukadnezar es war, dass sie wussten ganz genau, wie der König reagieren würde, wenn sie ihm so etwas vortragen. Und wir haben es gelesen, Vers 13, Zorn und Wut kam über ihn. Nebukadnezar muss ein schwieriger Mensch gewesen sein, der sich nicht so im Griff hatte, wie es vielleicht besser gewesen wäre. Zorn und Wut. Emotional prüft er noch nicht einmal das Gesagte, sondern lässt sofort, er stellt keine Nachfragen, sondern er handelt sofort. Und was für eine Situation hier, als sie vor dem König stehen. Er gibt ihnen sogar eine zweite Chance und sagt, okay, vielleicht habt ihr die Musik nicht gehört, vielleicht habt ihr nicht den Befehl verstanden, nicht ganz mitbekommen, worum es hier überhaupt geht. Also wir machen das Ganze nochmal und dann habt ihr die Möglichkeit mitzumachen. Wie mögen die drei empfunden haben. Was für eine Situation. Wie hätte ich reagiert? Wie hättest du reagiert? Überhaupt wollen wir uns mal die Frage stellen, die auch Eric Liddell gestellt wurde, als er sagte, ich mache da nicht mit an diesem Wettkampftag. Hätten sie das nicht auch anders lösen können? Hätte es nicht irgendwie Möglichkeiten gegeben, nicht so aufzufallen und trotzdem seinen Glauben zu behalten? Sie hätten sagen können, im Herzen, da bleibe ich treu. Aber nach außen muss ich das ja nicht zeigen, oder? Wäre das ein Weg gewesen? Nach außen zeigen wir Unterwürfigkeit, aber innerlich entscheiden wir uns natürlich für Gott. Gott sieht doch unsere wirklichen Beweggründe. Der kann doch nicht so engstirnig sein. Das kann doch gar nicht hinkommen. Das kann keiner verlangen von uns. Gott, denkt doch mal an unsere Familien, die wir haben. Wenn wir jetzt hier sterben müssen, was verlangst du da? Wem nützt es, wenn wir tot sind? So haben wir doch als Gläubige noch irgendwie Einfluss in der Regierung. 1000 Fragen hätten sie sich stellen können. Vielleicht haben sie sich die auch spontan gestellt, aber sie entscheiden sich anders. Sie entscheiden sich anders. Kommen dir so Fragen bekannt vor? Kann man es auch übertreiben mit dem Glauben? Wären wir doch mal ganz praktisch. Reicht uns nicht der sonntägliche Gottesdienst? Das ist doch für einen Christen, das reicht doch aus, oder? Wozu noch mehr Angebote in der Gemeinde wahrnehmen? Bibelstunde, Gebetstreffen? Warum? Oder vielleicht sogar meine Freizeit oder einen Teil meines Urlaubs opfern für Gott? Man kann es auch übertreiben, oder? Ich glaube, da geht es in ganz praktische Fragen hinein. Farbe bekennen. Am Arbeitsplatz, in der Schule, im Studium? Das andere, das merken? Ist es notwendig? Muss ich mich zu bestimmten Themen und Situationen äußern? Oder reicht es nicht, wenn ich innerlich eine andere Meinung habe und einfach schweige? vor dem Essen beten, wenn andere dabei sind? Das ist ja peinlich. Kann ich auch so still im Herzen sagen, oder? Wir haben alle schon gemerkt, und ich schließe mich da ganz bewusst mit ein, es ist viel einfacher, in einer Masse mitzulaufen und mitzuschwimmen, als eventuell als Einziger gegen den Strom sich zu bewegen. Das ist viel einfacher. Die Frage ist es auch besser? Was ist uns unser Glaube wert? Diese zweite Chance, die Sie hier bekommen. Und wenn wir diese drei Männer uns anschauen, wie sie hier antworten, das ist so fein, wie sie das sagen. Und sie merken ja bei Nebukadnezar, was wirklich sein Ziel ist. Nebukadnezar sagt, wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Und damit legt er seine Karten ja offen auf den Tisch, was er hier vorhat. Die Statue war nicht irgendein Götterbild, nicht irgendein Erinnerungsdenkmal. Die Statue stand für ihn. Ich bin der Gott und keiner kann euch aus meiner Hand retten. Das brachte er hier zum Ausdruck. Ich habe mich persönlich nochmal gefragt, an welchen Gott glaube ich? Ist das, was ich glaube, wirklich meine Überzeugung? Oder habe ich es vielleicht nur angelernt, als kleines Kind angefangen? Ist es vielleicht nur emotional? An welchen Gott glaube ich? Was ist mir mein Glaube wert? Wir sehen diese Situation ja oft mit verklärtem Blick. Wir kennen das Ergebnis. Zu diesem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade im Text stehen hier, was mögen die drei da durchlebt haben? Wir denken ja oft, das haben die so locker, flockig da irgendwie hingelegt. Ich glaube, sie hatten große Angst. Sie wussten, unser Leben ist gleich zu Ende und es ist kein schöner Tod, stelle ich mir jedenfalls so vor, in einem brennenden Ofen zu landen. Und sie wussten, das ist die Folge. Was mache ich mit dieser zweiten Chance? John Lennox, ein britischer Mathematikprofessor, schreibt in seinem Buch Gegen den Strom auf Seite 193, das war der ultimative Wertetest. Auf der einen Seite der Gleichung standen Status, Familie, Geld, Sicherheit, ja, das nackte Leben. Auf der anderen Seite war nur Gott. Alles stand auf dem Spiel. Alles das, was sie hatten, alles das, was sie umgab, und auf der anderen Seite Gott. Was für eine feine Antwort dieser drei Freunde. Ich gebe sie mal mit meinen Worten wieder. Sie sagen zu Nebukadnezar, eigentlich bräuchten wir dir gar nicht zu antworten, König. Eigentlich bräuchten wir gar nichts sagen, aber wir machen es trotzdem. Unser Gott kann uns retten, das ist für uns überhaupt keine Frage. Er ist mächtiger als du. Ob er es machen wird oder nicht, jedenfalls werden wir dir in diesem Punkt nicht gehorsam sein. Das war ihre Antwort. Das zeigt uns, welches Gottesbild sie hatten, was ihre Überzeugung war, und es zeigt uns, dass sie diesen Glauben leben wollten. Egal, wie es für sie ausging. Was für eine schöne Antwort. Wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, ich habe euch zwei Stellen hier mit dazu aufgeschrieben, haben wir zwei Situationen in Kapitel 4 und Kapitel 5, wo die ersten Christen, hier einige der Apostel, der Jünger, in arge Bedrängnis kamen und vor Gericht standen, für ihren Glauben verurteilt wurden. Und sie bringen beide Male zum Ausdruck, unser Gehorsam gegenüber Autoritäten, wer es auch immer sein mag, zum Schluss der Staat, hat da die Grenze, wo es gegen Gottes Anweisungen geht. Und sie sagen, wir müssen Gott in dieser Frage mehr gehorchen als den Menschen. Und das ist eine gute Lehre, die wir hier in Daniel 3 bestätigt finden. Die drei haben vieles mitgemacht, mussten viele Befehle befolgen als Staatsangestellte. Aber hier sagen sie nein, weil es ihren Glauben betraf, weil es das Gebot Gottes übertrat, der gesagt hat, du sollst keine anderen Götter haben neben mir und nicht vor irgendeinem Bild niederfallen und es anbeten. Und sie haben gewusst, ich kann hier nicht mitmachen, ich kann auch nicht so tun, als ob, damit ich meine Haut rette, das funktioniert nicht. Was für eine schöne Antwort und wie zeigt uns das ihren Glauben und ihr Vertrauen? Wisst ihr, und das ist die Grenze des Gehorsams, auch für uns heute. Wir werden aufgerufen in der Bibel, eindeutig uns unterzuordnen, auch unter die staatlichen Gewalten. Das ist eine eindeutige Botschaft der Bibel. Aber die Grenze liegt da, wo es gegen Gottes Anordnung geht. Da liegt die Grenze. Und wir sollten das gut im Hinterkopf behalten. Wir wissen nicht, was noch kommt. Aber das sind die Prinzipien, die wir in der Schrift finden. Und die drei hier sehr schön vorleben. Mutmachend möchte ich uns Jesaja 43 vorlesen. Das ist ein wunderschöner Vers, der uns zeigt, welchen Gott diese drei hatten und welcher Gott auch uns, ich hätte fast gesagt, zur Verfügung steht. Also an welchen Gott wir glauben, welche Möglichkeiten er hat und was er uns zuruft. Jesaja 43, dort in den ersten zwei Versen. Lesen wir. Jetzt spricht der Herr, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Also es ist zunächst mal eine Rede an Israel, aber wir merken, das ist allgemeingültig über Israel hinaus. Gott sagt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Diese Botschaft Jesajas kannten die drei. Jesaja wirkte vorher, vor ihrer Zeit als Prophet in Juda. Und diese Zusage Gottes, ich werde dich da durchbringen. Wie auch immer das endet für dich, das wussten sie ja nicht, aber ich werde dich durchbringen. Diese Botschaft Gottes stand, diese Zusage, und sie steht noch heute auch für dein und mein Leben. Wir sollten dabei beachten, nicht immer bewahrt uns Gott vor dem Feuer oder vor dem Wasser, aber immer bewahrt er uns im Feuer oder im Wasser. Es mögen Situationen eintreten, auch in unserem Leben, wo es wirklich eng wird und wo Dinge passieren, die wir uns nicht wünschen. Und Gott sagt, ich bin bei dir. Ich bin bei dir, egal wie das endet, ich trage dich. Also Gott schaltet nicht immer das Feuer vorher aus, sondern wir kommen in diese Bewährungsproben, wie Petrus, haben wir gelesen, mit dem Feuer, der Glaube, der durchs Feuer geläutert wird. Das wird Situationen geben, da ist es so. Plan es mit ein. Wenn du Jesus nachfolgst, wird es so sein. Aber Gott trägt dich in dieser Situation. Er ist da. Und das ist das Schöne, Mutmachende. Noch ein Zitat, diesmal von Warren Wiersbe, ein amerikanischer Bibellehrer, der schreibt in seinem Buch, sei standhaft, auf Seite 44. Glauben heißt, Gott vorbehaltlos zu gehorchen, ungeachtet dessen, was wir im Innern fühlen, ungeachtet der Umstände um uns herum und ungeachtet der Konsequenzen, die uns drohen. Das ist ein starker Satz. Ich lese ihn nochmal. Glaube heißt, Gott vorbehaltlos zu gehorchen. Ungeachtet dessen, was wir im Innern fühlen, ungeachtet der Umstände um uns herum und ungeachtet der Konsequenzen, die uns drohen. Wir lesen weiter in Daniel 3, ab Vers 19. Da wurde Nebukadnezar voller Wut und der Ausdruck seines Gesichtes änderte sich gegenüber Schadrach, Meschach und Abednego. Er begann und befahl, den Ofen siebenmal mehr zu heizen, als es ausreichend war. Dann befahl er den Männern, den stärksten Männern in seinem Heer, Schadrach, Meschach und Abednego zu binden, um sie in den brennenden Feuerofen zu werfen. Daraufhin wurden diese Männer in ihren Mänteln, Röcken und Mützen und ihren sonstigen Kleidern gebunden und in den brennenden Feuerofen geworfen. Darum, weil das Wort des Königs so streng und der Ofen außergewöhnlich geheizt war, tötete die Flamme des Feuers jene Männer, die Schadrach, Meschach und Abednego hinaufbrachten. Und diese drei Männer, Schadrach, Meschach und Abednego, fielen gebunden in den brennenden Ofen. Nebukadnezars Wut führt zu einem Befehl, der eigentlich vollkommen übertrieben war. Wir haben das hier gelesen. Warum reagiert er so? Nebukadnezar reagiert so, weil das komplett neu war, was er hier erlebte. Da waren A, Leute, die seinem Befehl Widerstand leisteten, und B, waren da Menschen, denen ihr eigenes Leben nicht so wichtig war, dass sie so eine Entscheidung trafen. Das hat er noch nie erlebt. Und wir können uns vorstellen, er war völlig fassungslos. Er dachte, er hat absolute Macht, aber hier endete seine Macht. Macht über Menschen. Hier endete sie. Und das hatte er vorher noch nie erlebt. Jetzt musste er erleben, dass da jemand war, der seinen Glauben wirklich bezeugte. Und dem es, ich sage jetzt mal, egal war, wie die Geschichte ausgeht. Die Geschichte der Christenheit ist voll von solchen Personen, wir nennen sie Märtyrer. Menschen, die für ihren Glauben in den Tod gegangen sind. Das ist bewundernswert. Keiner von uns weiß, wie er in so Situationen reagieren würde. Aber es gibt so viele Begebenheiten, Berichte, ihr könnt sie nachlesen in Biografien und Berichten über die Kirchengeschichte, wo Menschen dahin gingen, dass sie sagten, nein. Und sie wurden verbrannt. Sie wurden hingerichtet. Gott hat nicht immer so eingegriffen, wie wir das jetzt gleich hier lesen. Übrigens ist diese Tatsache ein ganz starkes Argument für den christlichen Glauben. Wer würde für eine Überzeugung sterben, die man irgendwie mal gelernt hat, wie irgendein Lehrsatz in Mathematik oder so? Wer würde für irgendetwas sterben, wo er nicht wirklich sein Leben von ergriffen ist? Niemand. Schon die ersten Jünger, wo auch Märtyrer unter ihnen waren, die meisten der Jünger sind später als Märtyrer gestorben, das wissen wir aus der Kirchengeschichte, sie waren so überzeugt von ihrem Glauben, er hat sie so gepackt, dass sie in den Tod gingen. Wer würde das machen für irgendwas? Da wird doch jeder seine Haut retten. Und Nebukadnezar geht auf Nummer sicher hier, er lässt den Ofen 7-mal heißer anfeuern, und die Leute, die die drei gefesselt dorthin bringen und in die Öffnung werfen wollen, die sterben, weil es so die Flammen ihnen entgegenschlagen und so eine Hitze waren, dass die stärksten Männer aus seiner Gardetruppe hier, dass die das nicht überleben. Eine richtig krasse Sache, die hier passiert. Lesen wir weiter Vers 24. Da erschrak der König Nebukadnezar und erhob sich schnell. Er begann und sagte zu seinen Staatsräten, haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? Sie antworteten und sagten zum König, gewiss, o König. Er antwortete und sprach, siehe, ich sehe vier Männer frei herumgehen, mitten im Feuer, und keine Verletzung ist an ihnen, und das Aussehen des vierten gleicht dem eines Göttersohnes. Da trat Nebukadnezar an die Öffnung des brennenden Feuerofens, begann und sagte, Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Knechte des höchsten Gottes, geht heraus und kommt heraus. Da gingen Schadrach, Meschach und Abednego aus dem Feuer heraus. Und es versammelten sich die Satrapen, die Statthalter, die Verwalter und die Staatsräte des Königs. Sie betrachteten diese Männer, über deren Leib das Feuer keine Macht gehabt hatte. Das Haar ihres Hauptes war nicht versengt und ihre Mäntel waren nicht verändert. Nicht einmal Brandgeruch war an sie gekommen. Nebukadnezar meint, seinen Augen nicht trauen zu können. Dieser Ofen war so, dass man hineinschauen konnte. Und er sieht vier Personen in diesem Ofen. Und sie laufen frei herum. Und wir können uns vorstellen, wie entsetzt er war. Und was er nun sah, das würde er so schnell nicht wieder vergessen. Der vierte sah aus wie ein Göttersohn. Wie auch immer wir uns das vorstellen müssen, keine Ahnung, wie das gewesen ist. Aber er hat es sofort erkannt, das ist etwas Überirdisches. Es war zumindest ein Engel Gottes. 3 Vers 28, wir spoilern gerade mal so ein bisschen, wird es gesagt, dass er seinen Engel gesandt hat. Vielleicht war es sogar noch mehr, vielleicht war es Jesus selber. Er begegnet uns im Alten Testament an manchen Stellen, wo er plötzlich auftaucht wie ein Engel, aber er war mehr. das führt jetzt zu weit, das alles aufzuführen. Vielleicht war es sogar Jesus Christus selber. Egal. Was müssen die drei empfunden haben, die dort in dem Ofen waren? Was für eine Rettung Gottes. Und er bietet alles auf, um hier seinen drei treuen Nachfolgern das Leben zu erhalten. Warum machte Gott das? Warum starben diese drei Freunde nicht? Ich habe für mich drei Gründe gefunden. Die Bibelstellen wollen wir jetzt nicht lesen, die Zeit fehlt dafür. In 2. Chronik 16 steht, dass Gott Treue belohnt. Treue ist für Gott ein so hoch angesetzter Wert, wie es kaum höher geht. Treue in unserem ganzen Leben, egal wo wir hingucken. Gott belohnt Treue, die Treue dieser drei. Das Zweite, Gott sieht den Glauben dieser drei. Der Hebräerbrief macht uns deutlich, in dieser Auflistung ganz vieler Menschen, die geglaubt haben, da werden uns zwar ihre Namen nicht genannt, aber es wird von Menschen berichtet, die durchs Feuer gingen, im Feuer bewahrt blieben. Und ich nehme mal an, dass der Schreiber hier an diese drei dachte. Hebräer 11, 32. Gott sieht den Glauben der drei und er reagiert immer auf Glauben. Und das Dritte, Nebukadnezar, das lesen wir gleich noch, erkennt an diesem Tag ein Stückchen mehr von diesem Gott. Das sprach sich ja auch rum, was da passierte. Denkt an die hunderte, tausende Leute aus dem ganzen Land, die das ja erzählt haben zu Hause. Das ganze Volk war beeindruckt. Die Juden, die Israeliten waren ermutigt. Gott ist da, auch hier im Exil, in unserer Gefangenschaft. Gott wirkt. Er ist nicht weg. Er hat uns nicht vergessen und verlassen. Alles das ist eine Botschaft, die hier drin steckt. Und ich liebe ja die Bibel. Und ich liebe, wie in der Bibel beschrieben wird, was passiert. Habt ihr das beobachtet? Also noch nicht mal Brandgeruch war an ihnen. Das Haar war nicht versengt. Die Kleidung war nicht verändert. Also das, was zuerst brennen würde. Aber ihre Fesseln waren weg. Ob die Fesseln verbrannt sind oder abgefallen sind, wie Gott das auch immer gemacht hat. Krass. Und sie kommen aus dem Ofen dann heraus und man riecht noch nicht mal irgendeinen Brandgeruch. So einen Gott haben wir. Das ist für Gott eine Kleinigkeit. Und Nebukadnezars sicher auch emotionale Reaktion an dieser Stelle, die enthält so viel Botschaften über diese drei. Sie haben einen Gott, sagt er. Sie wurden durch einen Engel gerettet. Sie haben sich auf Gott verlassen. Sie übertraten den Befehl des Königs. Das lobt er hier sogar. Sie gaben ihren Körper dahin. Und sie wollten keinem Gott dienen und ihn anbeten als nur ihren Gott. Vielleicht ist Nebukadnezar an diesem Tag einen Schritt weitergekommen in seiner Gotteserkenntnis. Wir lesen den Rest des Kapitels und dann machen wir auch Schluss. Vers 28. Nebukadnezar begann und sagte: Gepriesen sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die sich auf ihn verließen und das Wort des Königs übertraten und ihren Leib dahingaben, damit sie keinem Gott dienen oder ihn anbeten müssten als nur ihren Gott. So ergeht nun von mir der Befehl, dass jedes Volk, jede Nation und Sprache betrifft. Wer über den Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos etwas Verächtliches sagt, soll in Stücke gehauen werden und sein Haus soll zu einem Misthaufen gemacht werden. Denn es gibt keinen anderen Gott, der so erretten kann. Sodann beförderte der König Schadrach, Meschach und Abednego in der Provinz Babel. Was für eine Ermutigung dieses Kapitel ist. Für alle Gläubigen bis in unsere Zeit hinein. Und ich wünsche, dass es auch dich ermutigt, mutig zu deinem Glauben zu stehen. Wir werden hoffentlich nie in solche Situationen kommen. Wir wissen es nicht, aber hoffentlich nie. Aber in den kleinen Alltagssituationen, wo wir Möglichkeiten haben, unseren Glauben zu bekennen, bei den Nachbarn, Arbeitskollegen, wo auch immer, lass es uns tun und erleben, dass Gott sich dazu stellt. Und denkt an diese Aussage in diesem alten Buch: Die mich ehren, werde auch ich ehren, sagt Gott.